Guten Abend, Philipp Schindler. Das Tor zur Welt, das man normalerweise aus Hamburg kennt, wird hier mit Fragezeichen noch versehen. Perspektiven für ein digitales Deutschland. War das gerade eine Perspektive, dass Sie demnächst bei uns in den Schlafzimmern nachgucken?
Also toller Film, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Ich denke, das geht dann vielleicht auch einen Schritt zu weit. Also ein Homeview-Produkt kann ich mir derzeit ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber wenn Sie sich mal anschauen, was natürlich heutzutage in den Haushalten bereits im Bereich von sozialen Netzwerken beispielsweise hochgeladen wird, auch über die Haushalte, dann kriegen Sie ein ganz gutes Gefühl dafür, dass vielleicht einige Menschen schon sich längst für Homeview privat entschieden haben.
Die machen das freiwillig, meinen Sie?
Die machen das freiwillig, ja.
Google weiß vielleicht nicht alles, aber sehr viel über uns. Sie wissen,
wo... Es gibt übrigens, darf ich ganz kurz direkt unterbrechen?
Das fängt ja gut an.
Das fängt ja gut an. Das Projekt, was dieser Homeview-Vision, und wie gesagt, wir haben derartiges nicht vor, dieser Homeview-Vision am nächsten kommt, ist wahrscheinlich das, was wir im Kulturbereich im Moment machen, mit unserem Kunstprojekt, dem Google Art Project. Ich weiß nicht, wer sich das hier schon mal angeschaut hat, aber googeln Sie es mal, Google Art Project. Und wir sind, mittlerweile haben wir, glaube ich, mit 17 Museen auf der ganzen Welt dort nicht nur Vereinbarungen getroffen, sondern auch einen Großteil der Museumsinnenräume erfasst, die Bilder digitalisiert, teilweise auch mit extrem hochauflösenden Kameras, die also ungefähr 1000-mal stärker sind als das menschliche Auge. Sie können also in einige der alten Meisterwerke hineinzoomen und sich Details anschauen, die Sie selbst mit dem Auge wahrscheinlich nur dann erfassen würden, wenn Sie im Museum mit einer Lupe quasi vor dem Bild rumkrabbeln würden, was meistens nicht gestattet ist.
Das heißt, Sie sind schon so in die ersten Räume reingekommen. Ich wollte gerade sagen, Sie wissen mehr oder weniger alles über uns. Sie wissen, wo gerade die Pollen fliegen, weil die Menschen dort in den Regionen verstärkt nach Allergiemitteln suchen. Sie wissen, wie unsere Häuser aussehen, wie wir jetzt wissen, nur von außen. Sie wissen, was wir einkaufen. Sie wissen, was wir lesen und wo wir uns aufhalten, wenn, sofern wir Ihre Produkte verwenden natürlich. Sie wissen, ob die Deutschen sich für das Schicksal der FDP interessieren, wo ich mal davon ausgehe, eher nicht. Sie wissen, dass ob die Menschen sich für Borussia Dortmund interessieren, schon eher, und ob die Menschen sich für Deutschland sucht den Superstar interessieren. Vor Ihnen sind wir, und das klang eben kurioserweise schon mal an, in gewisser Weise nackter als vor unserem Ehepartner. Herr Schindler, wie geht es uns Deutschen im Moment gerade? Was treibt die Deutschen gerade um?
Also das ist etwas, was wir nicht regelmäßig natürlich analysieren. Es steht Ihnen aber allen zur Verfügung, sich das jederzeit anzuschauen. Es gibt ein ganz tolles Google-Tool, das hieß früher Google Trends, das heißt jetzt Google Insights, also das englische Wort Insights, Insights. Googeln Sie das auch mal. Ist umsonst, ich möchte Ihnen hier nichts verkaufen. Und da können Sie sich ganz genau anschauen, da gibt es die berühmten Zeitgeistlisten drin, da können Sie nach verschiedenen Kategorien und verschiedenen Ländern sortieren und sich genau anschauen, wonach die Deutschen suchen. Denken Sie immer bei dem Thema, was Sie gerade angesprochen haben, man sagt oft, Google weiß. Denken Sie immer dran, wir wissen aber nicht, wer Sie sind. Das ist ganz wichtig. Das ist oft ein Missverständnis. Wir wissen am Ende nicht, wer die Person ist, die nach einem bestimmten Thema sucht. Sie sind grundsätzlich komplett anonym, wenn Sie irgendwo Google benutzen, und selbst wenn Sie einer unserer registrierten Nutzer sind, fragen wir Sie nicht nach Ihrer Adresse, wir fragen Sie nicht nach Ihrem richtigen Namen. Sie können Ihr gesamtes Google-Leben als Mickey Mouse 25 quasi durchleben, und das würde sehr gut funktionieren.
Bedauern Sie das, dass das so ist?
Das bedauere ich eigentlich nicht, nein. Also das ist etwas, wo wir sagen, der Kunde, der Nutzer muss das Recht haben, auch unsere Produkte anonymisiert zu benutzen, und damit können wir eigentlich sehr gut leben.
Sie haben eben Google Insights, Sie machen ja immer schön Werbung für Ihre Produkte. Ich hoffe, Sie haben alle was zu schreiben mit, damit Sie sich die ganzen Seiten dann aufschreiben können. Ich habe Google Insights mir angeguckt. Man findet da in der Tat ja nur die Ergebnisse für 2010. 2010 waren, um mal Beispiele zu nennen, die häufigsten Suchbegriffe. Erstens Facebook, zweitens YouTube, drittens, was mich überrascht hat, aber hier wahrscheinlich keinen überrascht, Berlin. Die meistgesuchte Person war Lena Meyer-Landrut, und die meistgesuchten Themen waren so Sachen wie Bayern, Jörg Kachelmann, Stuttgart 21. Was die Deutschen gar nicht suchen, wenn man ihren Listen folgt, sind Begriffe wie Sex, Porno und Ähnliches. Aber die Bereiche sollen doch so wahnsinnig erfolgreich sein. Suchen die da nicht, oder haben Sie diese Listen schon ein bisschen
Also nach diesen Begriffen wird gesucht, aber ich glaube, man muss nicht unbedingt dann alles im Detail dort entsprechend offenlegen.
Okay, also die Deutschen sind doch weiterhin.
Sie kommen übrigens auch an die aktuellen Ergebnisse. Es gibt einen Trick bei dem Tool, den man allerdings wissen muss, der ist nicht besonders gut erklärt. Wenn Sie die Eingabezeile einfach leer lassen, nichts eintippen und dann auf den entsprechenden Abschickknopf drücken nach der jeweiligen Kategorie, dann kriegen Sie auch jeweils die entsprechenden Top-Ergebnisse nach Größenordnung sortiert.
Okay, das werden wir ausprobieren nach dieser Veranstaltung. Herr Schindler, wenn wir im Internet etwas suchen, dann googeln wir. Es gibt nicht gerade viele Unternehmen, denen die Menschheit zumal nach so kurzer Zeit ein Verb überlassen hat, nachdem wir sozusagen unser Handeln ausrichten. Ist das Macht? Verleiht Ihnen das Macht?
Also es ist sicherlich etwas, mit dem wir sehr respektvoll umgehen müssen, gar keine Frage. Das Wort Macht mag ich in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt gar nicht, denn Sie müssen ja immer überlegen, worauf das Ganze basiert. Und das Ganze basiert darauf, dass Kunden am Ende gesagt haben, wir nutzen diese Produkte gerne, wir finden sie gut. Und es gibt faktisch überhaupt keine Barrieren für den Kunden, nicht wirklich dieses berühmte One-Click-Away anzuwenden und zu sagen, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, was Google macht, ich bin mit der Produktqualität nicht mehr zufrieden, ich traue denen in irgendeiner Form im Datenschutzbereich nicht mehr oder Ähnliches und sofort zu einem anderen Wettbewerber zu wechseln. Es ist wirklich www.wettbewerber.de ist unglaublich nah und schnell erreichbar. Und deswegen kann man natürlich über eine theoretische Fülle in irgendeiner Form hier reden, aber die Realität ist, wir leben damit, dass wir unsere Konsumenten individuell zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht machen würden oder damit auch nicht seriös umgehen würden, wären wir, um das mal ganz hart auszudrücken, sofort weg vom Fenster. Und deswegen sehe ich uns nicht als jemand, der über übermäßig Macht verfügt in dem Sinne.
Ich frage nochmal anders, weil mir das sozusagen zu klein ist. Auf die Firma Google kommen wir noch, aber das, was Sie machen, ist das teilweise weltverändernd? Herr Giglinger hat vorhin gesagt, uns allen würde was fehlen, wenn es Google ab morgen nicht mehr gäbe. Da ist ja ohne Zweifel was dran. Wir nutzen so viel von der Palette, die wir nachher auch noch ein bisschen aufarbeiten, die man gar nicht mehr aufarbeiten kann, was sie alles machen. Ist das weltverändernd? Sind da große Begriffe gefragt?
Also ich würde mir wünschen, dass es weltverändernd ist. Also wenn das, was wir hier nicht machen, nicht weltverändernd ist, wir sind ja immerhin als Firma auch mit der Vision angetreten und da glauben auch eigentlich alle unsere Mitarbeiter ganz intensiv dran, dass wir wirklich den Menschen Informationen gleichberechtigt überall auf der Welt einfach zugänglich machen möchten, weil wir glauben, dass dort ein riesiger Mehrwert liegt. Da liegt nicht nur für viele Unternehmen ein wirtschaftlicher Mehrwert, aber liegt auch ein riesiger gesellschaftlicher Mehrwert drin. Und wir sind schon davon überzeugt, dass wir hier etwas machen oder hoffen, etwas zu machen, was schon die Welt im positiven Sinne verändert. Das absolut, ja.
Ich will nochmal zwei Beispiele nehmen. Ohne Google wäre Karl Theodor zu Guttenberg noch Verteidigungsminister. Allerdings ohne Google wäre er dieser Verteidigungsminister ohne Doktortitel, denn er hat sich ja zunächst mal ausreichend Googles bedient. Ist das etwas, wo Sie sagen, wow, wir machen Geschichte mit?
Also ich habe mich jetzt nicht direkt auf die von Ihnen benannte Person damit bezogen, aber wenn wir in irgendeiner Form dazu beitragen können, Dinge transparenter zu machen, dann ist das natürlich etwas, was in den meisten Fällen nicht schädlich ist.
In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Neon beschreibt eine junge Autorin, wie sie sich verhält, wenn sie einen Typen kennenlernt. Nämlich, man tauscht nicht mehr Telefonnummern, sondern Nachnamen. Und sobald man zu Hause ist, fängt man an, den Namen zu googeln. Zitat, ein Blick, ein Kuss, eine Google-Suche. Wer heute jemanden kennenlernt, informiert sich erstmal online. Auch das ändert die Welt, oder?
Ja, sicherlich.
Wie vermeidet man als Einzelner zu viel von sich preiszugeben?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Da gehen natürlich ganz viele verschiedene Komponenten in dieses Preisgeben hinein. Es gibt die ganze Welt dessen, ich gebe etwas freiwillig von mir preis. Interessanterweise relativ schnell getan, wenn man es auf einer kurzen Zeitachse betrachtet, dann problematisch, wenn man in irgendeiner Form 10 oder 15 oder 20 Jahre später sich damit nicht mehr wohlfühlt. Ja, das ist die eine Herausforderung. Die zweite große Welt des Preisgebens ist natürlich nicht, dass ich das aktiv anstoße, sondern dass andere irgendetwas über mich preisgeben in der einen oder anderen Form. Und dabei bitte auch immer im Hinterkopf bewahren, das wird leider, wir sehen das in der täglichen Realität unserer Rechtsabteilung, regelmäßig miteinander verwechselt, dass wir nicht das Internet sind. Das heißt, wenn jemand etwas über sich preisgibt und es erstmal in der Welt, ich formuliere das jetzt mal etwas einfach, in der Welt des Internet landet, dann wird normalerweise, ruft man bei Google an und sagt, kann man da nicht in irgendeiner Form etwas gegen machen, aber wir sind nicht das Internet und wir wollen auch keine Zensur in irgendeiner Form ausüben. Das heißt, das Beste oder das, was ich immer empfehlen kann, ist wirklich, gerade wenn es um jüngere Menschen geht, das Thema Medienkompetenz ganz intensiv zu stärken. Denn Dinge, die heute einmal in der digitalen Welt sind, sind einfach, das muss man ganz offen sagen, das hat mit vielen technischen Gründen zu tun, gar nichts mit uns zu tun, sind sehr, sehr schwer wieder zu entfernen. Also der berühmte Löschknopf oder die berühmte Vergissfunktion oder Ähnliches, es wird ja immer wieder diskutiert, ist technisch eine ganz große Herausforderung für das Internet an sich.
Fänden Sie die wünschenswert, so ein Löschknopf?
Ja, das ist eine ganz, das ist eine schwierige, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich sehe, dass es sinnvoll sein kann, eine Diskussion darüber zu führen, und die muss man auch weltweit führen, was mit Inhalten passiert, die jemand selber aktiv zu einer Zeit, typisches Beispiel, ja, also ich meine, Sie sind Jugendlicher und Sie haben Bilder von sich ins Internet gestellt, über die Sie sich einfach 10, 15 Jahre später bei Ihrem Bewerbungsgespräch wahnsinnig schämen. So, gibt es ja. Einige hier im Raum
die ersten wissen, wovon
sie reden. Das ist eine Problematik. Da wird man auch mit sehr, sehr viel Aufklärung und sehr viel Medienkompetenz nicht gegen ankönnen. Und ob es dort in irgendeiner Form, Löschknopf ist ein harter Begriff, aber eine Art Verfallsdatum oder Ähnliches gibt, ist sicherlich etwas, was in der internationalen Diskussion, das können Sie einfach nicht lokal regeln, angegangen werden muss. Und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, als Google auch unterstützen würden, wenn wir sind natürlich immer wieder in diesem Spannungsfeld, was, wie ich eben beschrieben habe, auf der einen Seite natürlich dann ganz klar in den Bereich der Zensur geht, in dem wir uns niemals wiederfinden möchten.
Philipp Schindler, Sie haben offenbar Medienkompetenz oder stammen aus einem Jahrgang, der sozusagen ein echter Offline-Jahrgang war. Über Sie findet man nicht so viel im Netz. Sie sind so Jugendexzesse und Ähnliches, sucht man vergebens. Hat es Sie gegeben und Sie haben Sie nur nicht im Internet verewigt?
Haben Sie noch nicht richtig gesucht, glaube ich. Muss ich Ihnen einige Spezialfunktionen von Google beibringen.
Ja, das müssen Sie mal machen. Also es gibt Sie im Netz zu finden. Das mag auch eine Herausforderung für heute Nacht sein, die zu finden. Man findet aber sehr leicht. Geboren sind Sie 1970 in Düsseldorf, haben das Abitur mit der Note 0,8 gemacht. Ich hoffe, dass das alles richtig ist, sonst unterbrechen Sie mich. Haben BWL studiert, auch dort mit sehr guten Noten abgeschnitten. Die Zeit hat über Sie geschrieben: Philipp Schindler, Top-Noten, Top-Visage, der Mann sieht aus, als hätte er das Model Markus Schenkenberg verschluckt. Haben Sie sich damit treffend beschrieben gefühlt? Von der Zeit dann auch noch?
Also, vielleicht muss ich diese Diskussion um den Löschknopf doch nochmal intern stärker, stärker forcieren, ehrlich gesagt.
Sie lieben Extremsportarten. Kitesurfen ist eine Sache, die Sie machen. Fußball findet man nicht, wenn man sich so über Sie informiert. Kein Fußballfan?
Ich habe einfach im Laufe der Zeit entdeckt, dass mir da das Talent fehlt, das selber zu machen. Und habe ich bisher für mich nicht so entdeckt, ganz offen. Nein.
Hat das sozusagen Extremsportarten? Hat das was? Ist das, beschreibt das Ihren Typ? Sind Sie jemand, der an die Kante geht, der das Risiko sucht, der sich da wohlfühlt? Oder ist das ein reiner Sport?
Also ganz offen, ich bin in einer Outdoor-verrückten Familie groß geworden. Mein Vater ist einfach immer begeistert draußen gewesen, hat dann irgendwann zwei Kinder bekommen und hat für sich entschieden, dass die beste Möglichkeit, weiter Ski zu fahren und weiter surfen zu gehen und weiter zu segeln und all diese Dinge zu machen. Eigentlich ist die Kinder möglichst schnell, möglichst hemmungslos mitzuschleifen. Und darüber bin ich eigentlich an diese Sachen rangeführt. Und wie viele Dinge, die man dann einfach in der Kindheit erlebt, bleibt das dann irgendwo vielleicht als eine Leidenschaft hängen. Und so ist das eigentlich auch bei mir entstanden. Ob ich da jetzt deswegen wahnsinnig extrem bin oder ob ich auch in meinem Geschäftsleben dort oder in anderen Umfeldern unbedingt über den Nervenkitzel suche, ich glaube, das kann man daraus nicht ableiten. Das ist ehrlich gesagt die Art und Weise, wie ich in meiner Freizeit groß geworden bin. Mhm.
Sie leben seit 2 Jahren in London, sind dort hingezogen von Hamburg aus wegen der Firma, dazu kommen wir gleich noch, sind verheiratet, haben 2 Kinder, fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ist das eine Legende oder stimmt das?
Nee, das stimmt. Ich fahre also...
Durch den Londoner Stadtverkehr.
Ja, ich hab Glück. Ich fahre einen großen Teil davon durch den Hyde Park, aber ich habe auch einige Straßen Stadtverkehr vor mir und das ist... Dagegen ist Kitesurfen manchmal relativ harmlos, um ehrlich zu sein. Also die haben in England, Gott, ich muss mal vorsichtig sein, dass ich da nichts Negatives sage, ich wohne da ja mittlerweile, aber die haben irgendwann mal, die größte Herausforderung ist, die haben die Busspuren abgeschafft. Aus irgendeinem Grund hat mal eine Regierung gesagt, es darf nicht sein, dass Leute in Bussen langsamer zur Arbeit kommen als Leute, die mit ihren Autos fahren, und die Konsequenz war wohl, so ist mir das überliefert worden, das mag auch nicht stimmen, dass einfach die Busbuchten, also nicht die Spuren, sondern die Busbuchten, habe ich nicht sauber ausgedrückt, abgeschafft worden sind, und das ist für Sie als Fahrradfahrer eine Riesenherausforderung. Wir sind ja nicht ganz wenig von diesen größeren Bussen, die da rumfahren, wenn permanent wirklich immer ein Bus vor Ihnen stoppt und Sie immer wieder in den Verkehr hinausziehen müssen. Also das ist die gute deutsche Busbucht. Ist etwas, die ich sehr vermisse.
Wer hätte gedacht, dass wir über die Busbucht heute Abend sprechen werden. Sie sind offiziell, so der Titel, Vice President Northern and Central Europe. Da habe ich mich direkt gefragt, was ist das, umfasst das eigentlich nicht? Sind Sie einfach der Europachef oder gibt es auch noch Southern Europe und das macht irgendjemand anders?
Also wir haben die Welt, die Google Business Welt, in 4 große Bereiche unterteilt weltweit. Das ist einmal der größte Bereich, die Americas. Dann ist das Northern and Central Europe. Dann haben wir Süd- und Osteuropa. Und dann haben wir den ganzen Raum, den wir als JPEG bezeichnen. Das sind die 4 großen Bereiche und ich bin quasi dort für einen dieser Bereiche verantwortlich.
Bei Ihnen gilt, bei Google, bei der Firma, gilt die Regel, 20% der Arbeitszeit soll man nicht mit seinem engeren Job verbringen, sondern quasi, ich nenne es mal spinnen, auf Gedanken kommen, auf Ideen kommen. Wie machen Sie das als Chef? Machen Sie das auch? Gilt das für Sie auch?
Also ich glaube nicht, dass ich mir aktiv 20% rausnehme und dann sage, in diesen 20% der Zeit spinne ich jetzt. Aber ich versuche mir schon, immer mal wieder Zeitblöcke zu schaffen, wo ich wirklich Zeit habe, auch über ein paar langfristige Herausforderungen, über Strategien, über andere Dinge, die vielleicht nicht so sehr mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, nachzudenken. Und ich glaube, das gelingt mir eigentlich ganz gut, ja.
Wie funktioniert das mit den Mitarbeitern? Also Sie sagen einem Mitarbeiter, ich brauche noch eine Präsentation bis heute Abend, und der sagt Ihnen, tut mir leid, sind gerade meine 20%, oder?
Also das kann theoretisch passieren. Denken Sie daran, die Mitarbeiter können das ja völlig frei einsetzen und überlegen. Und ich glaube, der Mitarbeiter wäre dann, könnte auch fairerweise zu mir gehen und sagen, Junge, warum planst du nicht besser? Wenn du die Präsentation heute Abend brauchst, wusstest du wahrscheinlich schon vor ein paar Tagen. Warum hast du es mir dann nicht gesagt? Also ich hoffe, das passiert nicht so oft, ehrlich gesagt.
Sind Sie ein guter Chef, ein anstrengender Chef?
Da müssen wir auch meine Mitarbeiter fragen.
Ja, die das glaube ich. Nicht.
Die
aber Sie das werden das ja vielleicht mal zurückgespiegelt kriegen.
Also wir machen intern Mitarbeiterumfragen und Ähnliches und die sind dann nicht ganz unzufrieden.
Nicht ganz unzufrieden, okay. Der Werdegang enthält folgende Firmen. Bertelsmann, das haben wir vorhin schon so ein bisschen anklingen hören. Hätten Sie sich auch eine Karriere bei Bertelsmann vorstellen können?
Ja, absolut. Bertelsmann ist ein tolles Unternehmen und konnte ich mir damals gut vorstellen. Gar keine Frage, ja.
Zweite Station, die haben wir konkret gehört, AOL. Hat sich viel verändert bei AOL. Haben Sie sicherlich noch Kontakt zu heute in Deutschland? Ja, gerade viel verändert, immer wieder verändert das Unternehmen. Haben die eine Chance, nochmal wieder so groß zu werden, wie sie mal waren, und die Blütenträume von Herrn Schiphaus doch noch wahrzumachen?
Also das ist, da möchte ich nicht zu politisch korrekt antworten. Das ist vor allem ganz schwierig, weil der Tim Armstrong, der weltweite CEO ist, ein guter alter Google-Freund und Kollege von mir ist. Ich glaube, der hat da ein großes Päckchen zu tragen. Und wenn es einer tragen kann, ist er das. So formuliere ich das mal.
AOL, CompuServe haben wir übergangen und jetzt Google. Sind Sie, und zu Google kommen wir logischerweise ausführlich, sind Sie eigentlich ein Technikfreak?
Also ich habe, glaube ich, schon ein hohes Maß an Technikleidenschaft. Ich habe viele, viele Jahre meiner frühen Kindheit, so zwischen, ich glaube so 9, 10 und 13, 14, 15, einen Großteil meiner Freizeit eigentlich mit Computern verbracht und selber programmiert und mich mit Computern auseinandergesetzt und hatte dafür schon eine unglaubliche Leidenschaft. Die ist dann irgendwann mal einige Jahre lang verschwunden. Also ich habe da nichts konkret beruflich draus gemacht. Ich bin kein Programmierer bezüglich meiner Ausbildung, sondern eine ganz normale wirtschaftliche Ausbildung. Aber so eine Leidenschaft für Technologien und neue Technologien und wo die Entwicklung hingehen und ich glaube auch ein gutes Grundverständnis aus der Zeit noch, wie dort die Zusammenhänge sind, habe ich schon, hoffe ich.
Gehören Sie zu denen, die neue Geräte dann, also wenn ein iPad kommt oder dass ein Telefon mit Android drauf oder wie auch immer, also Smartphones auf den Markt kommen, die sofort sagen, ich will das als Erster haben, nicht nur, weil sie es vielleicht müssen als Beruf, sondern auch, weil sie privat die Leidenschaft haben?
Also die Leidenschaft habe ich auf jeden Fall. Also neue Geräte interessieren mich wahnsinnig. Ich bin vor allem fest davon überzeugt, dass man in der digitalen Welt die Dinge nicht mehr verstehen kann, indem sie einem erklärt werden. Das mag vielleicht in anderen Feldern noch möglich gewesen sein, aber Sie können heute jemanden eine 20, 30, 40-seitige PowerPoint-Präsentation über ein Produkt der digitalen Welt halten, also nehmen wir Facebook erklären lassen oder Ähnliches. Sie werden es daraus nicht verstehen. Sie müssen einfach mal anfangen, es zu benutzen. Sie müssen aktiv sich damit auseinandersetzen. Sie müssen durch Registrierungsprozesse gehen. Sie müssen durch die verschiedenen Einstellungen gehen. Sie müssen selber sich mit Leuten austauschen oder wie auch immer das Produkt gestaltet ist. Die digitale Welt ist einfach nicht dafür geeignet, sie einfach nur erklärt zu bekommen. Man muss die Ärmel hochkrempeln und sie wirklich leben. Und ich lebe natürlich per Job in dieser Welt, auch weil es mich privat interessiert. Und deswegen versuche ich schon, die Sachen auszuprobieren und mich anzumelden, auch für Produkte, die ich vielleicht einfach persönlich normalerweise gar nicht nutzen würde.
Wenn man bei Google anfangen will, muss man 10 bis 12 Bewerbungsgespräche durchstehen. War das bei Ihnen auch so?
Das kommt ungefähr hin, ja. So ein Dutzend hatte ich ungefähr auch, ja.
Warum sind das eigentlich so viele? Sind Sie sich so unsicher, bis Sie wissen, den wollen wir mal haben? Oder?
Also wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben die Anzahl mittlerweile deutlich, deutlich reduziert. Also es ist jetzt so eher in der Größenordnung von vielleicht 4, 5, 6 Bewerbungsgesprächen. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben ein starkes Prinzip, dass alle internen Mitarbeiter, die jemanden interviewt haben, einheitlich sagen müssen, wir möchten mit dieser Person arbeiten. Das hat nichts mit Unsicherheit zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass viele Augen dort sicherlich mehr sehen. Sie haben auch noch einen zweiten Effekt, der entsteht. Wenn jemand durch einen solchen Prozess hindurchkommt, dann hat er automatisch eine Gruppe im Unternehmen von zur damaligen Zeit 10, 12 verschiedenen Mitarbeitern, die ja aktiv gesagt haben, ich möchte mit dieser Person arbeiten. Das heißt, er hat sofort Ansprechpartner, er hat sofort ein kleines Netzwerk, er hat sofort Leute, die bereit sind, ihm auch aktiv zu helfen, weil sie ihn kennen, weil sie ihn für gut befunden haben oder für gut ist ein merkwürdiges Wort in dem Zusammenhang, aber für interessant, für spannend in der Mitarbeit befunden haben. Und das hat sich damals eigentlich durchaus bewährt.
Ist das elitär? Entsteht bei Google sozusagen, muss man zur Elite gehören, um bei Google überhaupt eine Chance zu haben als Mitarbeiter?
Die Frage ist immer, wie Sie elitär definieren. Also es ist sicherlich, was den Lebenslauf betrifft, das, was Leute in der Vergangenheit gemacht haben, ist es leistungsorientiert. Ja, wir möchten und müssen in einer Welt, die sich so schnell dreht und wo wir heute schwer abschätzen können, wie unser Geschäftsmodell eigentlich in 2, 3 Jahren aussieht, müssen wir einfach Menschen einstellen, die sich sehr, sehr schnell an neue Situationen anpassen können, die in der Lage sind, auch teilweise ganz andere Geschäfte in ein paar Jahren zu betreiben, die man heute vielleicht in der Form noch überhaupt nicht erwartet hätte. Und das ist zwingende Voraussetzung in unserem Geschäft. Ansonsten könnten wir nicht erfolgreich sein.
Sie haben mal öffentlich gesagt, man muss aufpassen, dass man seinen Ehepartner und seine Freunde nicht nach denselben Maßstäben wie im Berufsleben beurteilt. Da würde so mancher durch den Raster fallen. Das klingt im ersten Moment leicht erschreckend.
Was meinen Sie mit erschreckend oder was klingt daran erschreckend?
Erschreckend, dass die Berufswelt offensichtlich so sozusagen so gestreamlinete, so starke, gute, elitäre Leute hervorbringt, dass man sich im Freundeskreis dann zu langweilen beginnt, weil die Leute nicht mehr mithalten können.
Nein, das war so überhaupt nicht gemeint. Was ich damals gemeint habe, ist, dass man natürlich als Unternehmer oder in einem Unternehmen Mitarbeiter nach einem bestimmten Kriterienkatalog beurteilt. Ein Kriterienkatalog, der aus verschiedenen Leistungskomponenten aus der Vergangenheit und vielen, vielen anderen Sachen zusammengesetzt ist. Da sind aber auch Sachen dabei. Wir haben ein Kriterium, das bezeichnen wir intern als den LAX-Test. Los Angeles Airport ist eine der anstrengenderen Flughäfen dieser Welt. Und das heißt im Prinzip, wenn Sie mit jemandem 6 Stunden am LAX Airport stuck sind, also festsitzen, weil Sie nicht weiterkommen oder aus irgendeinem anderen Grund, würden Sie diese 6 Stunden genießen? Würden Sie mit der Person Spaß haben oder würden Sie sich zu Tode langweilen? So, also das sind auch durchaus solche Kriterien dabei. Was ich mit meiner Aussage damals gesagt habe, ist, man muss einfach ganz klar sein und vorsichtig sein, dass das ein Kriterienkatalog ist, den wir für eine berufliche Zusammenarbeit ansetzen und dass man niemals hingeht und die gleichen Kriterien auf sein Privatleben überträgt, wo ja ganz, ganz andere Faktoren eine viel größere Rolle spielen. Also ich interessiere mich in meinem Privatleben ehrlich gesagt nicht dafür, welchen Notendurchschnitt Menschen haben oder zu welchen Universitäten sie gegangen sind oder ob sie unglaublich beruflich erfolgreich waren oder nicht. Da gibt es ein ganz, ganz anderes Set an Maßstäben und Dinge, die einen da persönlich, denke ich mal, interessieren wollten. Und das war meine Aussage.
Okay. Wobei es sicher Ehen gibt, die sicher sind, sie wollen nicht 6 Stunden am Flughafen aufeinander zurückgeworfen werden, aber das ist ein anderes Thema. Man kann nicht über Google reden, ohne eine Art Werbeshow zu machen, aber keine Sorge, es kommen nachher auch noch kritische Fragen. 1996 haben Sergey Brin und Larry Page die erste Suchmaschine gegründet, die hieß Backrub und darin steckte, der Name ist, glaube ich, vergessen, den hätte vermutlich keiner gewusst, ich habe ihn auch nicht gewusst. Darin steckte aber schon der Gedanke, Backlinks zu kriegen, was die Suche im Wesentlichen ausmacht. Eine Seite, die viele Links hat, ist eine gute und wichtige Seite und darüber funktioniert im Wesentlichen der Algorithmus. Der Rest dieser ganzen Entwicklung ist so sehr Wirtschaftsgeschichte, dass man ihn nicht vortragen muss. Die Wirtschaftsgeschichte endet oder kulminiert in der Anekdote, dass die beiden Gründer 2005 sich darüber gestritten haben, wie groß das jeweilige Bett im Firmenjet Boeing 767 sein darf. Der eine wollte ein King-Size-Bett, der andere fand es ein bisschen übertrieben. Da hat dann angeblich Eric Schmidt entschieden, jeder kann das Bett haben, das er möchte. Das umschreibt ungefähr, was aus Google geworden ist. Sie sind also der Europachef eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt und eines der meist kritisierten. Was überwiegt eigentlich im Moment, wenn Sie Ihre tägliche Arbeit sehen, wenn Sie auch so öffentliche Veranstaltungen sehen? Ist es noch immer so die Phase der reinen Bewunderung, ist mein Eindruck, endet gerade ein bisschen und die Kritik wird ganz schön groß?
Das hängt sehr stark davon ab, mit wem Sie wirklich interagieren. Wenn Sie sich Konsumentenumfragen anschauen, wenn Sie mit Kunden reden, wenn Sie auch, wie gesagt, größere Marktforschung zu dem Thema betrachten, werden Sie überall feststellen, eigentlich in allen Ländern, in denen wir weltweit täglich sind und ganz besonders auch in Deutschland, dass die Konsumenten uns nach wie vor als Marke unsere Produkte absolut lieben. Unsere Markenwerte, die Akzeptanz von Google, die Akzeptanz unserer Produkte sind nach wie vor sensationell. Übrigens auch durch Entwicklungen wie Street View oder Ähnliches nicht tangiert. Wenn Sie sich sehr stark mit Menschen auseinandersetzen, die aus Berufswegen vielleicht auch mal das ein oder andere kritisch hinterfragen, dann kommen natürlich auch viele der verschiedenen Punkte hoch, die Sie wahrscheinlich gerade indirekt ansprechen. Und das ist natürlich etwas, mit dem ich täglich auch zu tun habe. Und da gibt es sicherlich auch mal die ein oder andere Kritik. Ja.
Aber das hat zugenommen, oder? Sie sind ja nun 6 Jahre lang, können Sie es ja beurteilen, sind Sie 2005 beruflich schon mit so vielen kritischen Punkten beschäftigt gewesen wie heute? Oder ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Google einfach enorm gewachsen?
Also, es gibt überhaupt keine Diskussion, dass die Aufmerksamkeit mit zunehmender Größe nimmt, bekanntermaßen ja auch die Projektionsfläche dann für Kritik zu. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, dass das natürlich zugenommen hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht wäre es auch gar nicht gut, wenn das anders wäre. Denn ein Unternehmen, was, wie gesagt, eine Größenordnung wie unseres erreicht hat, hat natürlich auch ein hohes Maß an Verantwortung. Und wer einmal ein Spieler in dieser Größenordnung ist, muss einfach auch damit umgehen können, dass von anderen kritisch hinterfragt wird, was man macht, warum man Dinge macht. Und wir bewegen uns natürlich im Grenzbereich der Innovation. Unsere Kernvision ist ja weiterhin, möglichst wie ein kleines Start-up zu funktionieren, möglichst viele spannende Innovationen herauszubringen. Und das ist sicherlich auch nicht immer für jeden sofort verständlich, was wir da machen und warum wir das machen oder warum wir gewisse Daten einsetzen oder warum wir sie nicht benutzen. Und deswegen wundert mich das jetzt gar nicht so. Es hat meinen persönlichen Job wahrscheinlich ein bisschen anstrengender gemacht in den letzten Jahren, gar keine Frage. Ist das insgesamt falsch aus der Sicht einer Gesellschaft? Wahrscheinlich nicht.
Umsatz 30, ich rede jetzt von Google gesamt, Umsatz 30 Milliarden, Gewinn 8,5 Milliarden, das ist eine Rendite von ungefähr 30%. Gerade bei den Quartalszahlen hatten sie wieder 30%. Das fanden die Analysten schon enttäuschend. Sie haben 33 Milliarden Cash, können also eine ganze Menge eigentlich so mal einkaufen gehen. Zahlen erstaunlich wenig Steuern, habe ich gesehen. Wenn das alles stimmt, was man darüber liest, verschieben sie so viel Geld hin und her über Firmen von Irland bis zu den Bermudas, dass am Ende wenig Steuerzahlung übrig bleibt. Ist das besonders clever oder ein bisschen frech?
Nö, das ist weder besonders clever noch wahnsinnig frech, sondern wir halten uns ehrlich gesagt einfach nur an die Steuergesetzgebung, die in den verschiedenen...
Dass das illegal ist, habe ich nicht behauptet.
Ja, ich sage ja nur, was wir machen. Wir halten uns an die Steuergesetzgebung, die in den verschiedenen Wirtschaftsräumen jeweils vorherrscht. Und das müssen wir auch. Dazu sind wir als Firma auch unseren Anteilseignern gegenüber verpflichtet. Und wir machen also nichts, was unüblich wäre. Wir machen auch nichts, was nicht ganz, ganz viele andere Unternehmen auch machen würden. Also ich glaube, wir sind da ehrlich gesagt ganz normal aufgestellt.
Die Produktpalette ist mittlerweile fast undurchschaubar. Es gibt so viele verschiedene Google-Produkte. Es gibt so viele verschiedene Launches und Weiterentwicklungen von bestehenden Produkten. Ganz ehrlich, haben Sie denn zu jedem Zeitpunkt des Tages, der Woche, des Monats den Überblick, was alles am Markt ist?
Also ich muss teilweise nicht ganz unerheblich Zeit und Energie investieren, um die neuesten Entwicklungen und die neuesten Trends auch regelmäßig auch in der Tiefe, die natürlich von mir erwartet wird, nachvollziehen zu können. Also es ist nicht so, dass ich jederzeit sofort automatisch erleuchtet bin und plötzlich alle unsere Produkte auf den letzten Stand kenne und verstehe. Also ich muss da schon einiges machen. Ich habe natürlich, um das Geschäft managen zu können, habe ich natürlich ein hohes Maß an Transparenz über Zahlen und über verschiedene Dashboards und ähnliche Möglichkeiten, wo ich also sehr gezielt gucken kann, wie entwickeln sich die einzelnen Produkte, in welchem Bereich, in welchem Markt und so weiter, kann das dann ganz schnell sehen. Das kann man ja auch visuell sehr ansprechend gestalten mit irgendwelchen Farben oder ähnlichen Geschichten. Und es ist aber, Sie haben völlig recht, also die Produktpalette, die wir mittlerweile haben und die Vielfalt der Produkte plus die hohe Anzahl an Märkten, in denen wir tätig sind, sorgt schon dafür, dass man da aktiv dranbleiben muss.
Es gibt ja einen erstaunlichen Widerspruch zwischen, oder vielleicht ist es keiner, zwischen der großen Produktpalette und der Einnahmestruktur. Sie haben, was den Umsatz angeht, immer noch 96-97% über Werbung. Sie sind im Grunde ein Unternehmen, das über Werbegeld finanziert ist, zu einem ganz hohen Maße. Ist das etwas, was Ihnen Sorgen macht, weil Sie sozusagen einseitig abhängig sind von einem einzigen Strom, so kompliziert er sein mag in sich? Würden Sie das gerne anders haben oder sind diese 97%, ist das das Unternehmen?
Also Werbemärkte sind faszinierende Märkte und der weltweite Werbemarkt ist bekanntermaßen nicht ganz klein. Daran haben wir nur einen mikroskopisch kleinen Anteil, wenn Sie sich die Gesamtzahlen einmal anschauen. Und Werbemärkte haben den Vorteil, dass man für Konsumenten ein sehr attraktives Angebot schaffen kann, in vielen Fällen bis in den Bereich der Gratisnutzung. Und das ist natürlich wiederum für Kunden absolut faszinierend, wenn sie Produkte anbieten. Und deswegen fühlen wir uns eigentlich in Werbemärkten sehr, sehr wohl. Ob das immer so bleiben wird und ob wir uns nicht an der einen oder anderen Stelle auch mal überlegen, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, gewisse Dinge, gewisse Inhalte anzubieten für die verschiedensten Abrechnungsformen am Ende. Sie kennen wahrscheinlich unsere OnePass-Aktivitäten, die wir vor einigen Wochen vorgestellt haben, wo wir erkannt haben, dass es einfach in der, was heißt erkannt haben? Wir haben das nicht erkannt. Das ist uns relativ klar natürlich von den verschiedenen Spielern in der Medienbranche gesagt worden, dass es dort eine Herausforderung gibt, nur werbefinanziert dauerhaft erfolgreich zu sein, dass man Interesse daran hat, auch andere Erlösströme zu generieren und dass man eigentlich ein relativ einfach zu nutzendes One-Click-Payment-System in irgendeiner Form benötigt. Und daraufhin haben wir uns hingesetzt, ist übrigens hier in Europa gestartet, die Initiative, haben angefangen, relativ lange, relativ intensiv einfach mal so etwas zu entwickeln, daran zu programmieren und haben jetzt etwas vorgestellt, was sicherlich eine erste frühe Version ist, aber was auch viele, viele verschiedene Abrechnungsmodelle außerhalb der klassischen Werbefinanzierung beinhaltet. Also Werbemärkte sind toll, sind wir sehr, sehr gerne drin tätig. Muss das dauerhaft immer so sein? Nein.
Sie horten Daten aus aller Welt, vor allem aber auch von Ihren Usern.
Horten,
Rupert Murdoch
nennt
Sie die Content-Kleptomanen.
Die Content-Kleptomanen, ja.
Wie nennen Sie sich?
Also erstmal würde ich niemals, wenn wir von Daten reden, das Wort horten benutzen. Ich höre auch manchmal so Begriffe wie Datensammelwut und Ähnliches. Und das ist ein völliges Missverständnis, in welchem Geschäft wir eigentlich tätig sind und warum wir Daten sammeln. Wir brauchen Daten, um Konsumenten auf ganz spezifische Probleme möglichst gute Antworten oder möglichst gute Lösungen bieten zu können. Das ist ja relativ trivial. Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt hier in Berlin und ich gehe hier gleich aus dem Gebäude raus und ich interessiere mich für ein gutes italienisches Restaurant. So, und ich habe mein Android-Phone dabei und ich fange an zu googeln nach italienischen Restaurants. Dann wäre es ja einfach hilfreich, wenn ich einmal das Signal meines Ortes, also mein GPS-Signal, wo ich mich gerade befinde, an unsere Server schicke. Denn wenn ich das nicht tue als Konsument, dann kriege ich einfach von Google alle italienischen Restaurants auf der Welt als Antwort. Das ist für mich nicht so wahnsinnig nützlich in dieser Situation. Also muss ich natürlich einmal auch als Google den Datenpunkt erfassen, wo befindet sich die Person gerade, die sich für ein italienisches Restaurant interessiert. Dass ich natürlich auch hingehen muss und dem Konsumenten klar sagen muss, pass mal auf, lieber Konsument, ich speichere diesen Datensatz über dich nicht dauerhaft, ich erstelle daraus keine Bewegungsprofile oder Ähnliches. Das ist ja völlig klar. Da müssen wir ein hohes Maß an Transparenz natürlich schaffen. Aber das ist der Grund, warum wir Daten immer wieder aufnehmen müssen. Das gleiche Beispiel haben Sie selbst in unserer Kernsuche. Wenn Sie sich das anschauen, es gibt ja die berühmte personalisierte Suche von uns. Ich selber benutze die beispielsweise nur. Da wird mir ganz klar vorher gesagt, auch wiederum als Mickey Mouse 25 ihr ganzes Leben lang zu nutzen, wird Ihnen ganz klar vorher gesagt, Achtung, Google zeichnet jetzt alle Suchen auf, bezogen auf Ihr Mickey Mouse 25 Konto, um Ihnen hinterher als Kunde bessere Suchergebnisse bieten zu können. Ist ja auch verständlich, denn ansonsten wissen wir nicht, wenn jemand nach Golf sucht, ob er den Golf von Mexiko oder den Sport oder das Auto oder Ähnliches meint. Wenn er sich aber historisch schon immer für Reisen interessiert hat, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir ihm dann den Golf von Mexiko auf eine Suchanfrage hin vorschlagen würden. Also wir versuchen eigentlich immer wieder nur dann Daten aufzunehmen, wenn wir dadurch auch Produkte verbessern können. Und dann versuchen wir dem Konsumenten gegenüber Transparenz zu schaffen und auch immer eine Kontrollmöglichkeit, denn Transparenz ohne Kontrolle ist relativ sinnlos, wo wir ihm sagen, pass mal auf, wenn du das nicht möchtest, dann musst du das auch nicht machen, dann kannst du auch die Daten für dich behalten, dann wird das Produkt aber einfach nicht so gut funktionieren.
Viele Leute waren überrascht, ich glaube, das ist nur in Amerika passiert, wo wir beim Stichwort sind, wie gehen Sie mit den persönlichen Daten um, als Sie von den Android-Handys Apps runtergeworfen haben, die sogenannte Schadsoftware waren, also ungeeignete Apps, falsche Inhalte, die auch technisch Probleme bereitet haben. Ja. Da war nicht das Erschrecken der User groß, dass sie es gemacht haben, weil die waren ja froh, diese Apps los zu sein, sondern dass sie es unangekündigt, zack, eines Morgens waren von meinem Handy in Amerika, nicht von meinem, sondern von dem User dort, die Dinger verschwunden. Das hat den Leuten Angst gemacht.
Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Kommunikation in dem Fall in den USA abgelaufen ist. Dass wir als Unternehmen immer auch mal wieder Verbesserungspotenziale haben, was auch die Kommunikation mit unseren Nutzern betrifft, das möchte ich überhaupt nicht bezweifeln. Und so wie Sie das darstellen, hört sich das sicherlich so an, als hätten wir da unseren Kunden gegenüber besser kommunizieren können. Aber die Details, wie das jetzt abgelaufen ist, was wir vorher, inwieweit wir informiert haben, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
Ich will auch nochmal auf die Content-Seite zurückkommen. Man muss Content normalerweise, wenn man im Werbegeschäft ist, muss man Content besitzen. Sie müssen Content eigentlich gar nicht mehr besitzen, weil Sie es kontrollieren. Sie kontrollieren es darüber, dass Sie es für uns alle zugänglich machen. Beschreibt das ungefähr so ein bisschen die Strategie für die Zukunft? Besitz von Content ist für Sie unwichtig, weil Kontrolle, so eine Art Ordnungsmacht dahinter steht?
Ich glaube nicht, dass wir Content kontrollieren. Ich glaube, wir besitzen in dem Sinne kein Content, weil wir einfach, es kam ja vorhin in der Einführung auch die Frage auf, warum wir nicht unter den Top-Medienunternehmen vertreten sind, weil wir einfach kein Medienunternehmen sind. Wir haben, wenn man ganz offen ist, einfach als Unternehmen verstehen wir uns nicht als ein Unternehmen mit Medienkompetenz. Wir sind ein Unternehmen, was sehr viele hochgradig talentierte Programmierer, Techniker hat. Wir bauen große Plattformen, aber wir sind nicht jemand, der Content in irgendeiner Form selber erstellen kann oder erstellen sollte. Also das zu der Frage, warum wir nicht in diesem Zusammenhang tätig sind. Und ich glaube auch nicht, dass wir Content kontrollieren, sondern der Nutzer sucht nach Dingen, der Nutzer interessiert sich für bestimmte Themen und wir versuchen auf die jeweilige Anfrage wirklich einfach nur die richtige Antwort zu geben. Und interessanterweise, das wissen auch ganz viele Leute nicht, kann diese Antwort auch auf die gleiche Frage für unterschiedliche Nutzer komplett unterschiedlich ausfallen. Man denkt immer wieder, wenn man nach einem bestimmten Ergebnis googelt, dass das dann für alle Nutzer immer wieder ganz oben steht. Und das stimmt nicht. Wenn Sie aus beispielsweise London heraus oder aus Hamburg heraus oder aus München heraus oder aus Frankreich heraus auch mit unterschiedlichen Profilen nach einem bestimmten Inhalt suchen, kann es sein, und der eine hat die personalisierte Suche vielleicht an, der andere hat sie nicht an, dass Sie ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse bekommen, weil wir immer versuchen, die Individualfrage richtig zu beantworten. Es geht uns also hier nicht in irgendeiner Form um Kontrolle von Inhalten oder Ähnlichem.
Wir müssen noch mal da ein bisschen weitermachen. Sie sagen, bei Medienkonzernen wollen Sie gar nicht gelistet werden, sondern wo? Technologiekonzern?
Ja, Technologieunternehmen. Ja.
Das macht es schön neutral, das klingt schön unverdächtig. Gleichwohl geht es um Content. Und Sie stoßen da im Moment in dieser neutralen Position an Ihre Grenzen, weil viele der Content-Inhaber Rabatz machen. Da zählt auf YouTube zu viele, die sagen, wir möchten unsere Inhalte dort nicht sehen. Dazu zählen Ihre Bemühungen bei Google TV, wo auch im Moment in Amerika vorrangig die großen Majors sagen, schön, aber nicht mit uns. Dazu zählt in Deutschland die Auseinandersetzung mit den Verlegern und der Frage, wie viel darf man nutzen in Google News. Stößt dieses Konzept, wir sind die Neutralen, die doch nur zur Verfügung stellen, stößt das an die Grenzen?
Ich glaube nicht, dass es an die Grenzen stößt. Ich glaube, dass es immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt, gar keine Frage. Aber das Beispiel YouTube ist ehrlich gesagt ein wunderbarer Fall. YouTube ist vor einigen Jahren ja noch intensiv dafür kritisiert worden, dass dort urheberrechtsgeschütztes Material hochgeladen wird. Und es wurde immer wieder gesagt, dass wir das unterbinden müssen oder Ähnliches. Und wir haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren intensiv neue Technologien entwickelt, die sich vor allem mit der Bilderkennung im Bewegtbildbereich auseinandersetzen, die mittlerweile in der Lage sind, schon im Hochladeprozess, und das ist nicht technisch nicht so ganz trivial, es werden auf YouTube etwa 35 Stunden Video jede Minute hochgeladen. Jede Minute, 35 Stunden. Und wir reden von ungefähr 2 Milliarden gestreamten Videos pro Tag. Also nur mal um ein Gefühl für die Größenordnung dort zu vermitteln. Können wir im Hochladeprozess mittlerweile erkennen, ob ein Inhalt urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, wenn er uns natürlich vorher von dem jeweiligen Rechteinhaber entsprechend zur Verfügung gestellt worden ist, denn ansonsten könnten wir das ja nicht wissen, der geht bei uns in eine Datenbank, dann blocken wir bereits im Hochladeprozess das Video und wir bieten dann dem Inhalteanbieter, und das ist aus meiner Weise ein sehr zukunftsweisendes Modell, was man auch in anderen Bereichen durchaus diskutieren könnte, bieten wir ihm einfach 3 verschiedene Alternativen. Wir sagen, pass auf, das ist dein Inhalt, natürlich respektieren wir das Urheberrecht in dem Zusammenhang, das ist dein Inhalt, du hast jetzt 3 Optionen. Erstens, wir können einfach das stoppen, also wir löschen es, wir sorgen dafür, dass es erst gar nicht hochgeladen werden kann. Zweitens, wenn der Inhalt so oft nachgefragt wird, hättest du nicht eventuell Interesse daran, damit Geld zu verdienen? Wir lassen also unsere automatisierten Werbesysteme dagegen laufen und machen dann ein entsprechendes Revenue-Share-Modell mit dem jeweiligen Anbieter, wird extrem gut mittlerweile angenommen, warum auch nicht. Und das dritte Modell, was wir mit einigen sehr großen Medienhäusern, kann man auch ganz offen sagen, vereinbart haben, beispielsweise in England mit einigen der großen TV-Stationen, da erlauben wir denen sogar mit ihrer eigenen Werbevermarktungsmannschaft dann die Werbung auf YouTube zu vermarkten und wir gehen hin und nehmen dann wiederum einen entsprechend kleineren Revenue Share davon.
Nochmal an dem Punkt weiter zum Verständnis der Strategie. Gerade YouTube als Beispiel. YouTube, Sie haben eben gesagt, eine schier unübersehbare Flut von Videos, viele davon schwer vermarktbar, weil Werbeindustrie nicht auf irgendwelche Fun-Videos möchte. Ist Google TV eine Antwort auf dieses Problem? Ist Google TV der Versuch zu sagen, wir brauchen höherwertigen Inhalt und da unter Respekt von Urheberschaft und so weiter müssen wir eben in die Diskussion mit den Content-Produzenten treten?
Nein, bei Google TV gibt es ein ganz großes inhaltliches Missverständnis, worum es sich eigentlich handelt. Google TV ist nicht, da ist der Name vielleicht nicht ideal gewählt, ist nicht TV im klassischen Sinne, sondern was wir bei Google TV in den USA gemacht haben, wir haben im Prinzip eine Art Betriebssystem entwickelt, das Fernsehgeräte auch internetfähig macht. Wir haben dort nicht vor, in den Inhaltebereich oder Ähnliches hineinzugehen, sondern was wir gemacht haben ist, wir haben mehr oder weniger, um es schlicht auszudrücken, eine Art Android für TV-Geräte etabliert, mit dem sie in der Lage sind, ihr TV-Gerät jederzeit ans Internet anschließen zu können und im Prinzip die Flexibilität, die sie haben, auf einem Mobilfunkgerät natürlich auch auf ihrem Fernsehgerät zu haben. Das ist nicht in irgendeiner Form eine Abkehr oder etwas Neues oder dass wir deswegen jetzt in den TV-Bereich hinein möchten. Wir lassen auch dort dem Konsumenten alle Kontrolle. Er wird ganz normal seine Fernsehkanäle weiter gucken können. Wir verändern dort auch nichts. Wir versuchen dort auch nicht die Werbeeinblendung der traditionellen Fernsehkanäle wegzunehmen oder zu überspielen oder ich weiß nicht, was ich da schon alles für komische Modelle gesehen habe, was wir da alles Schlimmes vorhaben. Ganz und gar nicht. Also denken Sie über Google TV eher nach wie eine Art Betriebssystem für Fernsehgeräte.
Wir sind ja in der Tat auf der, das ist sozusagen der Versuch, so ein bisschen Ihre Strategie zu verstehen, weil es nicht möglich ist, alle einzelnen Aspekte, die jetzt jeder hier vielleicht gefragt haben möchte, durchzugehen. Dafür sind es zu viele. Die Strategie also ist, Sie versuchen auf allen Geräten, die es gibt, Fernseher, Mobil, Computer, Betriebssysteme zu bauen, mit dem Ziel, dass die Menschen über ihre Betriebssysteme die Inhalte nutzen sollen und damit, warum eigentlich, und damit möglichst wenig Revenue Share an andere Betriebssystembetreiber geht. Was ist der Sinn, ein eigenes Betriebssystem zu betreiben?
Also es ist immer sehr schwer zu sagen, was ist eigentlich Googles Strategie. Wir haben eine Vision, die kennen Sie, das ist die Informationen der Welt den Menschen zur Verfügung zu stellen. Wir sind in den letzten Jahren einige große Wetten eingegangen. Wir sind einige große Wetten eingegangen auf große technologische Entwicklungen. Zu diesen Wetten gehört beispielsweise die Tatsache, dass sich das Internet dramatisch von einem statischen, textbasierten Medium zu einem viel reichhaltigeren, einem stärkeren audiovisuellen, einem videobasierten Medium entwickelt. Diese Wette sind wir vor einigen Jahren mit YouTube eingegangen, haben da auch relativ viel Geld in die Hand genommen und es scheint im Moment nicht ganz unerfolgreich zu sein. Eine weitere Wette, die wir eingegangen sind, ist, dass wir gesagt haben, es gibt einfach einen fundamentalen Trend Richtung mobiles Internet. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Trends, die wir alle jemals in unserer technologischen Lebensgeschichte erleben werden. Ich habe gerade eine Zahl gelesen oder eine Statistik gelesen, dass eine Umfrage, ich glaube, in 10 verschiedenen Ländern, dass 19% der unter 5-Jährigen in der Lage sind, ein Smartphone zu bedienen, aber nur 9% der unter 5-Jährigen sich die Schnürsenkel zumachen können. Ich habe eine zweite Statistik auch gerade wieder gelesen, wenn ich mich daran richtig erinnere, dass sie insgesamt, dass sie dreimal so viele verkaufte Smartphones im Moment weltweit haben wie neugeborene Babys. Was auch immer das über unser Liebesleben aussagt.
Und über ihre Strategie.
Aber also sicherlich einer der absoluten Megatrends. Sie haben wahrscheinlich auch in der Industrie die berühmte Zahl im Q4 2010, also des letzten Quartals, verfolgen können. Da sind zum ersten Mal mehr Smartphones weltweit verkauft worden.
Aber nochmal, warum auf jedem dieser Geräte Betriebssysteme? Was ist der Sinn dahinter?
Naja, das ist doch unser Kerngeschäft. Machen wir uns mal nichts vor, ist doch die Suche. Und das ist das Geschäft, in dem wir groß geworden sind. Das ist das Geschäft, wo wir für den Konsumenten nach wie vor erheblichen Mehrwert generieren. Eine Welt, und das gibt es ja nicht ganz unerheblich, diese Versuche, eine Welt, in der der gesamte Mobilbereich abgeschottet, hochgradig vertikal, integriert von einigen wenigen Spielern dominiert wird. Und diese extreme vertikale Kontrolle und Integration wird dort ja von vielen Spielern auch aktiv ausgeübt, sorgt natürlich dafür, dass der Konsument nicht mehr frei beispielsweise aussuchen kann, welche Suchmaschine er nutzen möchte. So, und wir glauben einfach, wenn der Konsument möglichst viel Freiraum hat, in der digitalen Welt selber zu entscheiden, was er tun möchte, dann wird er mit einer hoffentlich hohen Wahrscheinlichkeit sich für unsere Produkte entscheiden. Deswegen liegt uns so unglaublich viel daran, immer zu sagen, wir wollen offene Plattformen, offene Schnittstellen, offene Betriebssysteme, Gratis-Betriebssysteme haben, weil immer, wenn Sie irgendwelche Entwicklungen im Bereich Wallet Gardens haben, wenn Sie abgeschottete Systeme haben, geschlossene, wo einzelne Spieler versuchen, ein hohes Maß an Kontrolle über das System zu generieren, dann fühlen wir uns damit nicht so wahnsinnig wohl.
Sie haben gesagt, Suche ist und bleibt das Kerngeschäft. Es gibt im Moment so den Spruch im digitalen: Suche war gestern, Social Media ist morgen. Ist Facebook Ihr Hauptkonkurrent? Wer ist im Moment Ihre größte Bedrohung? Sind Sie im Grunde alle einig, Facebook? Sie auch?
Also Wir haben Konkurrenten in Hülle und Fülle, um ganz offen zu sein. Ich stimme übrigens nicht grundsätzlich überein, dass man sagt, der absolut größte Trend, den wir da draußen im Moment sehen, ist Social. Ich glaube absolut daran, dass das gesamte Internet an sich sozial werden wird und alles, genauso wie ich eben gesagt habe, es gibt einen massiven Trend Richtung Mobil und Richtung Video und audiovisuellen Inhalten. Natürlich wird das Internet in sich dramatisch sozialer werden. Ich glaube persönlich, dass einer der größten Trends, und das sage ich nicht, weil ich bei Google arbeite, der Trend Richtung einer stärkeren Search-Centricity, sagen wir, also einer stärkeren Suchfokussierung ist. Denn wenn Sie sich heute anschauen, wie in einer modernen Welt audiovisuelle Inhalte beispielsweise gesucht werden, dann haben wir mittlerweile ungefähr 500 000 Suchen pro Tag auf YouTube. 500 000 Suchen pro Tag. Also der Suchmarkt insgesamt ist in der Größenordnung weltweit 4 Milliarden Suchen am Tag. Wenn Sie sich anschauen, was ist die Nummer 1 Art und Weise, wie Menschen über ihr Mobiltelefon ins Internet gehen, Suche. Wiederum, wenn Sie sich anschauen, wie in einigen Jahren sicherlich Fernsehgeräte navigiert werden, wenn Sie Betriebssysteme haben.
Trotzdem, größte Wachstumszahlen Social Media, große Wachstumszahlen Facebook, Ihre Leute gehen alle zu Facebook.
Nein, das stimmt nicht. Also
viele sind
also
da.
Also der Anteil unserer Leute, die zu Facebook gehen, ist homöopathisch.
Wie stark diskutieren Sie über das Risiko Facebook intern?
Nochmal, der Trend Richtung Social ist ein Trend, der das Internet fundamental verändern wird und der auch nicht wieder weggehen wird. Davon bin ich fest von überzeugt. Wenn wir also nicht diskutieren würden, was das für Auswirkungen auf uns als Google hat und was das für Auswirkungen auf unsere Produkte hat, dann wären wir im Klammerbeutel gepudert. Also natürlich diskutieren wir das und natürlich schauen wir uns das ganz, ganz intensiv an und überlegen uns ganz genau, welches unserer Produkte können wir eigentlich besser, attraktiver machen, indem wir uns natürlich auch diesem Trend nicht nur stellen, sondern ihn auch aktiv mitgestalten. Gar keine Frage. Ob das jetzt auf einen einzelnen Spieler wie Facebook bezogen ist oder auf andere Plattformen, vergessen Sie mal nicht, die zweitgrößte Social Community der Welt nach Facebook ist YouTube. Wird auch immer wieder oft übersehen.
Von den 33 Milliarden, wie viel haben Sie zurückgelegt für die beiden Kartellverfahren, die im Moment gegen Sie laufen?
Ach, das fragen Sie mal unsere Buchhalter.
Wissen Sie nicht sogar. Also muss eine ganze Menge sein, wenn die damit beschäftigt sind. Herr Schindler, das Kartellverfahren werden wir heute Abend nicht mehr durchsprechen können. Das machen wir vielleicht mal beim anderen Mal. Aber wir sitzen hier mitten in Berlin und Sie sind öfter hier, nehme ich mal an, weil sicherlich zu Ihrem Job auch gehört, Gespräche mit Politikern zu führen. Verstehen die eigentlich, was Sie, sind ja auch einige hier heute Abend, glaube ich, verstehen die, was Sie machen? Fühlen Sie sich verstanden? Ich meine jetzt im wörtlichen Sinne, wenn Sie mit Sachen wie Android und Social Media und so weiter kommen, können die folgen, die Politiker?
Also wir fühlen uns schon verstanden. Es ist nicht immer so, dass jeder natürlich sofort die technischen Feinheiten sofort im Detail kennt, aber das kann man auch ehrlich gesagt nicht erwarten, denn das ist natürlich nicht die Welt, aus der man unbedingt kommt. Deswegen haben wir da eine relativ große Aufklärungsarbeit zu leisten, aber es gibt an sich überhaupt keine Diskussion, dass wir uns da im Grundsatz verstanden fühlen. Ich würde mal sagen, Google liebt Deutschland, gar keine Frage. Das ist da hin und wieder wie eine ordentlichen Liebe auch mal ein bisschen Missverständnisse gibt und auch mal ein bisschen Aufregung in die eine oder andere Richtung, wie wir das jetzt bei Street View hatten im letzten Jahr. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass man sehr gut zuhört und auch verstehen möchte, welche Auswirkungen eigentlich diese verschiedenen Themen haben in Zukunft. Und es sind, wie gesagt, unglaublich viele Auswirkungen in den verschiedensten gesellschaftspolitischen Bereichen.
Verstehen möchte oder auch versteht?
Also verstehen möchten und auch verstehen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute, mit denen ich dort rede, nicht dem folgen können. Wie gesagt, wenn sie auch nicht unbedingt immer das technische Basiswissen direkt mitbringen, was auch überhaupt nicht erwartet wird.
Wir haben vorhin gehört, Google will ein Forschungsinstitut in Berlin oder in Potsdam, weiß nicht genau, gründen. Vielleicht sagen Sie noch mal, weil da so sehr viel darüber noch nicht bekannt ist, was genau haben Sie hier vor und warum?
Also was wir festgestellt haben, ist, dass es, was den Bereich interdisziplinäre Forschung über die Auswirkungen und vor allem die gesellschaftlichen Auswirkungen des Internets, dass es dort nicht wahnsinnig viel gibt in Deutschland, teilweise auch im internationalen Umfeld gar nicht so viel Forschung gibt. Und das ist ein Thema, was uns schon natürlich am Herzen liegt, denn es ist nun mal die Welt, in der wir uns bewegen, und uns ist durchaus bewusst, dass das, was dort passiert und dass das, was dort stattfindet, die Gesellschaft in vielen Bereichen verändern wird. Und wir glauben, da muss drüber gesprochen werden. Wir glauben, das muss diskutiert werden. Das sind Bereiche, das kann von Datenschutz zu verschiedenen Auswirkungen, so viele verschiedene Felder, also gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Und wir glauben einfach, das ist sinnvoll. Wir investieren da relativ intensiv, werden uns komplett inhaltlich aus dem Thema zurückziehen. Also wir werden das als wirklich ein unabhängiges Forschungsinstitut aufsetzen mit einer Anschubfinanzierung und werden dann wirklich die entsprechenden Spezialisten forschen lassen hier in Berlin.
Wann geht das los?
Also das müssten wir in diesem Jahr noch hinkriegen.
Dieses Jahr noch? Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie weitere Fragen haben, ich weiß nicht, ob Sie ihn nachher noch treffen, ansonsten geben Sie sie bei Google ein, mal sehen, ob Sie eine Antwort finden auf die vielen Fragen, die wir nicht haben besprechen können. Als erstes, bevor ich gleich noch was sagen soll, einen herzlichen Dank an Philipp Schindler. Wenn Sie jetzt nachher nach Hause gehen, dann können Sie sich noch mal angucken, welche Videos im Laufe der Stunde, in der wir hier gesessen haben, auf YouTube hochgeladen wurden. Wir haben ja vorhin gehört, 35 Stunden pro Minute. Ich habe das mal flugs ausgerechnet. Das bedeutet, dass in der letzten Stunde 88 Tage Videos hochgeladen worden sind. Wenn Sie sich nachher also dran setzen, nehmen Sie sich Zeit bis zum 15. Juli, dann sind Sie durch mit der letzten Stunde. Und davor nehmen Sie sich noch was zu essen und zu trinken, denn zum Get-Together lädt Sie der Veranstalter jetzt ein. Herzlichen Dank und viel Spaß.
Dankeschön.